In dieser Folge spreche ich mit Katrin Geißler, Geschäftsführerin der AVR-Agentur für Werbung und Produktion in München und Mutter von zwei Kindern. 2018 haben Katrin und ihr Mann etwas gewagt, das viele nie tun würden. Sie haben tatsächlich eine alte, heruntergekommene Kneipe von 1846 als Denkmal gekauft und sie komplett mit viel händischer Arbeit umgebaut. Über 3 Jahre. Was folgte, war alles andere als planbar. Denkmalschutz, Förderanträge, Behörden, Corona, Bürokratismus, ganz viel davon und Überraschungen an jeder Ecke. Katrin erzählt heute offen, ehrlich und mit viel Humor, wenn ich nur daran denke, wer der Bauleiter war, wie aus dieser Kneipe ein Zuhause wurde und was man unterwegs über sich selbst lernt, wenn ein Projekt größer wird als der Plan. Ich bin Elvira Diebold, Immobilienmaklerin bei Falk Immobilien und Host dieses Podcast. Ich freue mich sehr, dass Katrin ihre Geschichte hier erzählt. Und noch ein Hinweis vorab. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende. Katrin gibt dort eine Buchempfehlung, die vielen in herausfordernden Zeiten gut tun kann. Legen wir los. Hallo Katrin. Jetzt sind wir hier ganz beieinander bei mir auf der Tonspur. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Und ich habe es ja schon im Intro angedeutet, du bist jemand, der Veränderungen nicht scheut. Und trotzdem hast du mal ein Projekt gemacht, über das wir jetzt reden möchten, wo vielleicht jeder andere gesagt hat, ups, das traue ich mich aber nicht. Ihr habt eine alte Kneipe in Niederkronstedt gekauft, du und dein Mann, aus dem Baujahr 1846 und habt daraus ein Zuhause gemacht. Eine alte Kneipe und Zuhause, das macht mich neugierig und unsere Hörer mit Sicherheit auch. Wie kam es dazu, dass ihr gerade diese alte Kneipe gekauft habt? Wo, mein Gott, liegt Niederkronstedt? Und war das lieber auf den ersten Blick oder ein bisschen Wahnsinn mit Ansage? Es sind gleich 3 Fragen.
Ja. Guten Morgen erstmal, liebe Elvira. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Es war eine Freude, dich live kennenzulernen. Ja, wo liegt Niederkronstedt? Niederkronstedt liegt bei Weimar, ist mittlerweile ein Ort, der eingemeindet ist. Ich bin da groß geworden. Ich bin da aufgewachsen und bin bis ich zum Abi gegangen bin, habe ich dann dort gelebt. Wir waren ja zu Ostzeiten im Landgebiet, mussten wir weiter zum Abi fahren und deswegen bin ich dann mit 16 ins Internat. Aber mich hat's dann wieder nach Niederkronstedt zurückgezogen.
Ich wiederhole nochmal Niederkronstedt bei Weimar. Mir war es in etwa bekannt, aber unseren vielen Hörern da draußen vielleicht nicht. Bist du wieder in die Heimat zurückgegangen?
Genau. Also wir haben ein Grundstück gesucht, wo wir unsere beider Leben sozusagen vereinen können. Mein Mann ist leidenschaftlicher Schrauber. Der wollte für seine Autos ein bisschen Platz haben. Und ich mag die Natur und den Garten. Dann hatten wir eben ein Alert bei ImmoScout laufen und irgendwann poppte dieses Grundstück auf. Ich kannte es, weil ich eben auch da groß geworden bin und in dieser alten Kneipe auch groß geworden bin. Mein Vater sagte immer, da hat er seine besten Stunden seines Lebens verbracht.
In dieser Kneipe war dein Vater. Du kanntest diese Kneipe?
Genau.
Ja, und dann stand sie zum Verkauf und war natürlich leer. Also die wurde ja nicht mehr betrieben.
Genau.
Und in welchem Zustand war denn diese Kneipe, als ihr euch mit dem Kaufgedanken getragen habt?
Naja, es war komplette DDR-Substanz. Es war ziemlich verbaut, also auch so die Front, da war nichts mehr von der alten Ansicht zu sehen. Es war sehr grau in grau und die kompletten Leitungen und was man sonst so alles sieht, es war alles nicht mehr bewohnbar.
Wie war das? War da ein Saal dabei? Diese Kneipen hatten ja früher einen Saal, wo die Kirmes gefeiert haben, einen Gastraum. Wie groß war denn das ganze Teil?
Also das Grundstück an sich sind 3000 Quadratmeter und der Saal, der ist schon zu DDR-Zeiten abgerissen worden, weil der nicht erhaltbar war. Es gab es vom Grundstück, also vom Haus her, gibt es die alte Bausubstanz von 1846 und hinten dran gab es einen Anbau aus DDR-Zeiten, so ein Flachbau, wo dann eben auch die Sanitäranlagen drin waren. Und es gab noch einen alten oder es gibt noch einen alten Teil des Saals, das sogenannte Schlachthaus, was eben dann im Hof zum Übergang geht, aber der Saal an sich steht nicht mehr. Es gibt nur noch ein paar alte rudimentäre Fassaden oder Bände, die wir dann auch freigelegt haben. Da kamen dann so Dinge auf, Brüderlein Trink und sowas. Also das war noch schön angemalt, aber das haben wir alles weggehackt und dann tatsächlich die Natursteinwände.
Also ihr habt tatsächlich diese lassen. Kneipe da entdeckt und habt gedacht, hier machen wir ein Zuhause. Wie seid ihr denn das angegangen? Du kommst ja nun aus einer Welt der klaren Strukturen. Plötzlich so ein Projekt zu machen, birgt ja auch Überraschungen. Habt ihr einen Architekten gehabt? Wie habt ihr das angefangen? Also wenn ich vor so einem, manche kaufen ja auch alte Bahnhöfe, ihr habt eine alte Kneipe gekauft. Wie geht man daran? Braucht man viel Fantasie zunächst?
Man braucht sehr viel Fantasie. Als wir uns das Haus angeschaut haben, bin ich durch das Haus gegangen und habe gesagt, das. Und mein Mann rannte hinter mir her und hat gesagt, um Gottes Willen, nein. Diese Arbeit tun wir uns nicht an. Aber ich war davon total überzeugt, dass das ein wunderbarer Platz ist, wo wir einfach unser Leben in der Zukunft gestalten können. Und ich hatte so richtig Lust darauf, dieses Projekt anzugehen und die Sachen zu sanieren. Also wie gesagt, die Türen waren abgeklebt von Portas, aber wenn du abgespachtelt hast, dann kam dann wirklich die alte Eichentür zum Vorschein, die alte Eichentreppe und. Also es war sehr viel Kleinstarbeit und sehr viel händisch, was du auch nicht über Handwerker machen kannst, weil es am Ende dann auch nicht bezahlbar ist, diese Arbeit.
Du hast ja auch gesagt, das Ganze hat während der Corona-Zeit stattgefunden.
Genau.
Also in der Corona-Zeit, wo eigentlich nichts ging, du hast auch gesagt, die Baumärkte in Bayern waren zu oder in Thüringen? Irgendwo
nee,
waren
in Bayern.
Sie zu.
Also in Bayern war alles geschlossen und fand es immer so toll, wenn wir dann nach Thüringen kamen, dass alles, also die Baumärkte offen waren und wir unser ganzes Stuff dort holen konnten und einfach weitermachen konnten.
Jetzt komme ich nochmal auf meine Frage zurück. Du hast gesagt, ihr habt viel händisch gemacht, ihr habt wahrscheinlich abgekratzt, abgeschabt, abgespachtelt, was auch immer. Dann kamen diese tollen altertümlichen Dinge hervor, wie Türen, Holztreppen. Habt ihr einen Architekten als Begleitung gehabt oder habt ihr es alles selbst gemacht?
Alles selbst gemacht.
Aber, also ohne. Das ist erstmal ganz großartig, diesen Mut bewundere ich, weil viele haben ja schon Angst, neu zu bauen. Viel weniger, dass jemand sagt, ich mache was aus alt-neu. Was hat denn nochmal gereizt zu sagen, das gibt unser Zuhause, wir bauen das um, wir wenden da einfache Muskelkraft an und das war ja dann schon eure Freizeitgestaltung.
Genau. Ja, wenn du dieses Haus gesehen hättest und auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Sozialisation, weil ich eben auch in dieser Kneipe groß geworden bin. Also ich bin da hingegangen, habe, keine Ahnung, das Bier geholt für die Familie. Ich habe da Weihnachtsfeiern des Sportclubs mit verbracht. Also das hat auch was mit Heimatliebe zu tun am Ende des Tages. Ich wollte einfach, ich habe dieses Haus, immer wieder gesehen, ich kannte es auch von alten Fotos, wie es mal in der Grundsubstanz war. Und diese Idee, das wieder so herzustellen, wie es früher mal aussah, auch von der Front her, das war einfach, ich kann es dir gar nicht sagen, warum, aber ich wusste, ich muss es tun.
Und wenn du sagst Außenfront, stelle ich mir jetzt ein Fachwerkhaus vor?
Nee, das ist kein Fachwerkhaus, sondern es war immer verputzt, aber mit Erkern und auch mit, wie sagt man, Sprossenfenstern.
Ah ja. Und die Sprossenfenster waren noch erhalten?
Nee, davon war gar nichts mehr erhalten. Also es war wirklich klassische DDR-Bauweise. Es waren sehr viele Fenster, waren zugemeiert. Und früher gab es da auch ein Riesenfenster, wo es einen Laden gab, wo eben Dinge verkauft wurden. Und auch dieses Riesenfenster, diese Riesenausgabe war alles zugemeiert und wir haben das alles geöffnet. Und
also da war sogar ein Konsum drin.
Nein, Konsum nicht, also der Vorläufer vom Konsum. Also
das Wort Konsum kennen jetzt, glaube ich, nur die gelernten DDR-Bürger. Jeder weiß, was würde man heute dazu sagen? Nahkauf.
Tante-Emma-Laden.
Tante-Emma-Laden, ja. Ja. Okay, ja. Also das Haus, wenn es reden konnte, hätte, uns erzählt sicherlich auch heute, wir erzählen ja dann natürlich am Ende, wir halten die Spannung, was nun draus geworden ist, kann garantiert viele Geschichten erzählen. Habt ihr irgendwas Historisches erfahren, ob das irgendwer Berühmtes war oder was sich vielleicht abgespielt haben könnte?
Naja, historisch im Sinne von früher, also zu NSDAP-Zeiten waren eben in dem Saal waren da französische Zwangsarbeiter untergebracht und die haben einen Häftling aus Buchenwald über die Gustloff-Werke dahin geschmuggelt und hatten auch immer das Radio laufen über BBC und haben eben über die Gustloff-Werke auch die Häftlinge in Buchenwald über den Stand des Krieges informiert. Da gibt es jetzt auch zwei Gedenktafeln, die wir jetzt an dem Haus mit angebracht haben. Und es hat halt einfach dadurch nochmal eine andere Bedeutung auch.
Nur ist ja auch das KZ Buchenwald nicht weit weg.
Ja, genau.
Das ist ja diese Traurigkeit in der Geschichte, wo ich jetzt auch gleich sagen möchte, dass man diese Geschichte wirklich auch nicht vergessen sollte. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Bauen. Ihr habt doch aber auch nicht drauf losbauen können, sondern es gab ja auch Behörden. Gab es einen Denkmalschutz? War die Denkmalbehörde da mit dran? Ich kann es mir gut vorstellen. Wie habt ihr denn das bewältigt? Gab es da Vorteile? Gab es da Nachteile? Wie habt ihr die Behörden erlebt? Wie hat sich das Denkmalamt verhalten?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind direkt aufs Denkmalamt zugegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen das jetzt wieder so machen, wie es früher war. Und wir sind echt mit offenen Armen empfangen worden. Ich habe festgelegt, welche Farbe die Fenster haben sollen. Und dann hat das Denkmalamt gesagt, aber wir bestimmen dann die Farbe des Hauses. Also ja, damit konnte ich komplett leben und die waren total offen, haben uns auch wirklich keine großen Probleme gemacht, sondern sie haben eben auch klar gesagt, also es muss eben rotes Dach sein, also Ziegeldach, natürlich die Sprossenfenster, aber grundsätzlich wollten wir es ja von uns aus ja auch wieder so herrichten. Von daher haben wir dann noch den Tipp bekommen, dass es ein Dorferneuerungsprogramm gibt, sodass wir auch Förderung beantragen können dafür. Das war natürlich dann einfach ein bisschen tricky, weil, ich weiß nicht, ob du es kennst, du beantragst, musst eben 3 Vorschläge einreichen pro Handwerk. Dann wartest du auf den Bescheid und du bekommst den Bescheid im Juni. Und in diesem Bescheid steht, dass du Anfang Oktober abrechnen musst.
Das sind dann die sogenannten Verwendungsnachweise, die ihr da bringen musstet?
Genau.
Okay.
Und wo also, dann tatsächlich auch der Handwerker abrechnen musste, ja? Dann findet man den, dann sagt dem Dachdecker, du darfst aber nicht vor Juni anfangen, weil du musst ja sozusagen erst auf den Bescheid warten. Vorher darfst du ja gar nicht vergeben. Dann rennst du zum Handwerker und sagst, du bist es jetzt geworden, ich darf dich jetzt nehmen und du musst übermorgen anfangen, weil ich muss bis Anfang Oktober abrechnen. Das ist schon, also da merkst du wirklich, dass die Bürokratie da anders tickt als das normale Leben.
Also war das eine der größten Herausforderungen, kann man so sagen, zusammen.
Ja, das war es eindeutig.
Da sollten wir vielleicht auch nach draußen rufen, wer uns auch immer hört, den Bürokratismus an dieser Stelle, wenn es hier in dem Land vorwärts gehen soll, doch zu erleichtern, weil wem bringt's was?
Ja, Elvira, nur wegen dem Verwendungsnachweis.
Ja, nur wegen dem Verwendungsnachweis, dass der in einem bestimmten Monat in einen bestimmten Zeitraum abgerechnet werden muss, hat das doch alles nichts mit dem Bau an sich zu tun. Weil da möchte ich auch sagen, diesen Mut zu haben, das zu machen, das braucht ja unser Land. Gerade auch diese Idee, Altes zu erhalten, Historisches zu erhalten. Und letztendlich habt ihr ja auch Wohnraum geschaffen. brauchen wir diesen Bürokratismus wirklich nicht. Ich habe das Denkmalamt hier bei uns sehr konstruktiv kennengelernt, so wie du es auch beschrieben hast, dass die euch mit offenen Armen empfangen haben. Nochmal zur Gestaltung, was ich eben schon angefangen habe zu fragen, ging es nur um das Äußere oder habt ihr auch innen im Innenbereich Auflagen gehabt?
Überhaupt nicht. Innen konnten wir machen, was wir wollten. Wir konnten auch auf der Rückseite machen, was wir wollten. Es ging nur um die Vorderfront.
Nun, wie bist du denn mit dem ganzen Papierkram umgegangen in dieser Zeit? Also wir reden jetzt hier von den Genehmigungen, Denkmalamt. Hat die Corona-Zeit das Ganze noch schwieriger gemacht? Oder hat es jetzt auch doppelt so lang gedauert? War Corona da ein Hindernis oder habt ihr gesagt, nö, ging alles so, wie es jetzt auch gehen würde?
Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich glaube, dass es Corona nicht, also für den Bau an sich förderlich war, weil wir einfach Zeit hatten. Keine Ahnung, keine Veranstaltungen stattfanden. Wir am Wochenende, ich bin halt oft viel unterwegs in meinem Job, auch am Wochenende. Das fiel ja alles aus, von daher hatten wir viel Zeit und konnten uns damit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich jetzt wieder so ein Projekt anfangen würde. Ja, vielleicht schwieriger, könnte ich mir vorstellen.
Denke ich mir. In dieser Corona-Zeit hat man ja auch mitunter Flügel bekommen und hat gesagt, man sitzt ja nicht nur auf der Couch, jetzt macht man was und die Zeit habt ihr halt gut ausgenutzt. Da geht gleich meine Frage hin, liebe Katrin. Ihr habt das ja mitten im laufenden Familienleben gemacht. Ihr habt ja Kinder, zwei Kinder, Beruf. Gut, Corona hat da ein bisschen was weggenommen. Und dann noch so eine Baustelle. Wie habt ihr das organisiert? Wie alt waren die Kinder damals? Und wie schafft man das als Paar dann auch?
Also die Kinder waren, lass mich nachdenken, 14 und 16.
Ah, doch schon größer. Die schon sind dann größer. Nicht mehr vom Tisch gefallen.
Genau, okay. Also die sind dann auch teilweise in München geblieben, sind einfach gar nicht mitgekommen, weil wir haben ja dann bei Freunden in der Datscha gelebt, weil wir ja selbst im Haus nicht leben konnten. Ich habe das Glück, dass meine Mutter vor Ort ist, auch ein gutes Händchen für Handwerker hat und auch ein gutes Händchen für Bau. Also wenn sie nicht meine Baustellenleiterin gewesen wäre, hätten wir das so nicht hinbekommen.
Dann hat sich ja meine eingängliche Frage nach dem Architekten oder Bauleiter erledigt. Das war ja in dem Moment deine Mutter, das habe ich jetzt auch erfahren.
Mutter, genau.
Also halten wir fest, es braucht schon eine Bauleitung vor Ort, die ihr dann Gott sei Dank liebevollerweise mit deiner Mutter hattet.
Ja.
Ich frage dich jetzt mal so als Frau, das ist ja schon doch ein Ballast. Gab es Momente für euch als Paar, wo ihr gesagt habt, oh, hätten wir das nicht gemacht, jetzt so mittendrin? Gab es da Momente der Resignation?
Also eher das Thema, dass man eher dieses Corona-Thema, das, also ich bin so ein Vogel, ich muss immer raus, ich muss auch in die Welt und das ist etwas, was mich am meisten frustriert hat, dass ich irgendwie nicht rauskam und das hat auch mein Mann gespürt. Also er ist eher derjenige, der an diesem Basteln und an diesen Themen total aufgeht. Ich habe da auch Spaß dran, aber eben nicht zu lange. Und das war dann schon teilweise sehr kritisch.
Ist dann eure Beziehung als Paar, hat die gelitten oder hat er dieses Paar zusammengeschweißt?
Das hat er zusammengeschweißt. Ja. Also wir wussten, dass wir es unbedingt wollten, dass es für uns beide nochmal so eine richtige Herausforderung ist und dass wir uns auch gemeinsam, also mein jetziger Mann ist mein zweiter Mann, und dass wir uns so ein gemeinsames Nest bauen, war das gemeinsame Ziel und daran haben wir gearbeitet.
Jetzt kommen wir zum Ziel, liebe Katrin. Was ist denn nun entstanden? Wie lange habt ihr gebraucht von der Zeit her, bis ihr das so hattet, dass ihr einziehen konnte? Und was ist jetzt genau aus der alten Kneipe geworden an Wohnraum?
Also wir haben drei Jahre gebraucht, bis wir fertig waren. Und es ist jetzt ein klassisches Wohnhaus mit einem riesen Wohnzimmer, weil ehemalige Gaststube unser Wohnzimmer ist. Und wir haben jetzt 134 Quadratmeter Wohnraum und es ist unser Zuhause. Also wir sind immer am Pendeln, aber unser Lebensmittelpunkt ist Niedergrundstedt und die alte Kneipe.
Niedergrundstedt bei Weimar. Jetzt sind wahrscheinlich alle neugierig. Ich verrate die Adresse nicht. Ich habe hier noch einen Touristen auf. Aber ich habe dich so gerne in meinen Podcast eingeladen. Wir haben uns ja erst letztes Wochenende, dürfen wir verraten, kennengelernt auf der Franchise-Messe in Frankfurt, wo du auch warst. Du arbeitest in einem Verlag und dort sind wir uns begegnet. Und als du mir gesagt hast, das ist ein super Thema, ihr habt aus einer Kneipe ein Wohnhaus gemacht, habe ich sofort, wann machen wir einen Termin? Weil das finde ich schon in dieser Immobilienwelt was ganz Besonderes. Liebe Katrin, wenn du heute zurückblickst auf diese Zeit des Bauens, des Entdeckens, der Fertigstellung eures, wie du eben gesagt hast, geliebten Zuhause, was würdest du als das größte Learning in dieser Zeit bezeichnen?
Das ist das Durchhalten. Also wirklich hartnäckig an den Themen dranbleiben, durchhalten und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Also wirklich die Perspektive aufrechterhalten, was man eigentlich erreichen will.
Würdest du das nochmal machen oder sagst du, einmal reicht?
Nee, ich würde es jedes Mal wieder machen.
Sie wird es immer wieder tun. Das ist auch ein schöner Satz. Ne? Was würdest du denn jemanden von unseren Hörern, die jetzt zuhören, raten, wenn jemand auch mit so einem Gedanken spielt? Es gibt ja teilweise alte Bahnhöfe, alte Gaststätten werden uns auch als Makler angeboten, die in den Verkauf zu geben. Hatte ich auch mal so einen Fall im Thüringer Wald, wo so eine leerstehende Kneipe, auch eine Traditionskneipe, die haben wir auch verkauft. Weiß jetzt aber nicht ganz genau, was der neue Käufer damit gemacht hat. Aber auf jeden Fall ein großes Thema. Was würdest du jemanden raten, der mit dem Gedanken spielt, ein altes Haus oder gar ein denkmalgeschütztes Gebäude zu kaufen und zu sanieren?
Also was mir wahrscheinlich gar nicht so bewusst war, dass man jemanden vor Ort braucht, der gut vernetzt ist, der schnell reagieren kann, wenn irgendein Troubleshooting da ist. Also man reißt irgendwas auf und plötzlich kommt ein alter Balken, der morsch ist und man braucht sofort einen Zimmermann, weil sonst geht nichts weiter. Das heißt, also da braucht man wirklich jemanden, der gut vernetzt ist, der viele Kontakte hat und der weiß, wo er hinzugehen hat. Und das hat sich jetzt auch so herausgearbeitet, das war meine Mutter eindeutig.
Ja, das haben wir jetzt ja eindeutig festgestellt. Wie alt war die Mutti damals?
Na, 72.
Ungefähr. 72? Ja. Hatte sie aber auch nochmal eine richtige Aufgabe. Aber wahrscheinlich hat sie dann auch diese tolle Stimmung.
Sie hatte auch viel Spaß dran.
Ja, wollte ich gerade sagen. Habt ihr Riesenprobleme mit den Handwerkern gehabt? Heute haben wir ja noch viel mehr, finde ich.
Ja, eher mit zwei Gewerken, Fliese und Sanitär. Also alles andere ging ganz gut. Also Sanitär, Heizung etc. Aber alles andere ging ganz gut.
Da haben wir jetzt mal das Ganze gut rausgearbeitet, liebe Katrin. Die Zeit rennt voran, aber ich habe noch insgesamt eine schöne Haltung von dir entdeckt. Du hast gesagt, du sagst über dich, du hast eine schöne Haltung zum Leben und meinst, vergleicht euch nicht, jeder hat seinen eigenen Weg. Ich habe es jetzt so ein bisschen umständlich gesagt, aber vielleicht erklärst du es mal, was du mir da für eine Botschaft übermittelt hast.
Ja, also ich gerade, wenn man im Dorf groß wird, sagt ja der eine, ach guck mal, der hat das und der hat das oder was auch immer. Oder auch jetzt im Bereich von Social Media, wenn ich das bei meinen Töchtern sehe, welchen Themen die immer ausgesetzt sind über Social Media, wer was wie wo macht. Wichtig ist, dass man zu seinen Zielen steht, sich selber definiert, sich selber Ziele setzt und die dann konsequent geht, egal was der Nachbar, was dir der Influencer oder wer auch immer suggeriert. Mach es so, wie du es willst und genau so ist es richtig.
Sehr schöner Gedanke dazu. Du hast mir auch eine Buchempfehlung gegeben, die ich jetzt auch nicht verschweigen möchte. Vielleicht sagen wir da auch mal was dazu. Auch wenn jetzt jemand denkt, was hat das jetzt alles mit der Sanierung des Hauses, dieser Kneipe zu tun, ist es ja doch am Ende deine Haltung, ich möchte deinen Partner jetzt nicht isolieren, sondern eurer beider, aber du bist ja heute bei mir
im Podcast,
braucht ja auch eine gewisse Stärke. Und unter anderem bist du ja in einem Verlag tätig, hast da ja auch ganz andere Themen, die dich aber letztendlich auch stärken. Und dieses Buch, was du empfiehlst, heißt Gute Nacht Gehirn von Dr. Busch. Warum hast du das jetzt gerade hier für diesen Podcast so angesprochen?
Ja, weil du stehst ja, wenn du so ein Projekt machst, immer unter Druck. Und das Gehirn rattert ja, hast du an alles gedacht, was muss noch kommen und. Da tut schon so eine Anleitung gut, wirklich zur Ruhe zu kommen. Weil es nützt nichts, ständig das Gehirn am Laufen zu haben, sondern in diesem Buch wird auch nochmal klar beschrieben, dass dein Gehirn viel besser arbeitet, wenn du mal zur Ruhe kommst, wenn du in der Stille bist, wenn du in deiner Intuition bist. Es kann ich nur jedem mitgeben, weil in unserer derzeitigen aufgeregten, aufgeheizten Welt, wo alles so volatil ist, wenn wir alle mal ein bisschen durchatmen, tief durchatmen und wirklich unsere Gehirnzellen wieder reaktivieren können, das wäre ein Traum. Das würde ich mir für jeden wünschen.
Das hast du jetzt so wunderbar gesagt und jetzt wird wahrscheinlich jedem Hörer klar sein, warum ihr dieses gigantische, für euch in der Familie gigantische Projekt geschafft habt. Und nicht jeder hat den Mut dazu. Also Gehirn aufräumen und immer bei sich bleiben und ja, seinen Fokus behalten, glaube ich, ist auch wichtig.
Genau.
Ja. Hast du noch einen Hinweis? Das war ja schon ein super Hinweis an unsere Hörer draußen. So einen kleinen Abschluss-Trigger.
Mein Motto ist immer, das Glas ist halb voll. Es geht immer weiter. Seid glücklich, lacht auch mal.
Das hast du mir auch noch mitgesagt mit dem Glas halb voll. Bei dir ist es immer halb voll. Liebe Katrin, ich danke dir sehr für das offene Gespräch und auch für deine ehrlichen Einblicke, dass du uns mitgenommen hast in dein Zuhause, was du ja jetzt immer noch liebst, wo du gerne bist mit deiner Familie. Und ich kann nur sagen, wer sich gerade in so einer Gedankenwelt befindet, sowas zu kaufen oder einen Umbau zu planen, wir sind sogar ansprechbar, wer da noch Tipps von dir braucht.
Ich darf
deine Daten in die Shownotes stellen. Und wie gesagt, es ist alles möglich, Fokus behalten und was wir auch noch gemerkt haben, das Gehirn immer schön sauber halten und pflegen, gemäß diesem Buch, den du uns auch noch gegeben hast. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, liebe Katrin. Herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch heute in der frühen Morgenstunde. Das dürfen wir auch noch sagen.
Ja, vielen Dank, liebe Elvira. Schön, Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Ja, mich hat es auch sehr gefreut, dass wir das hinbekommen haben. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Ich bedanke mich sehr für dieses herzliche Gespräch bei der lieben Katrin Geißler. Es zeigt einmal mehr, wie viel Mut, Geduld und Humor es braucht, wenn wir uns auf so ein Projekt einlassen, bei dem eine Lebensgeschichte, Emotion und Realität aufeinandertreffen. Wenn Sie selbst vor so einer Sanierung stehen, eine Immobilie kaufen möchten oder einfach ein Gespür dafür bekommen wollen, was solche Vorhaben wirklich bedeuten, dann hoffe ich, dass Ihnen diese Folge weiterhilft. Ich freue mich auf die Likes, auf die Weiterempfehlung. Ich empfehle nochmal das Buch von Katrin, das schreibe ich in die Shownotes. Ich danke sehr fürs Zuhören und verbleibe sehr gern bis zur nächsten Folge bei Elvira Diebold, Immobilien auf der Tonspur.